One Water, der EcoPlus Podcast mit Ursula Strauß.
One Water, Wasser ist Leben. Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, in der dritten Folge unserer EcoPlus-Podcast-Reihe One Water. Zu Gast ist heute bei mir Magister Dr. Christian Bauer vom Bundesamt für Wasserwirtschaft und er arbeitet innerhalb des BAW am Institut für Gewässerökologie und Fischereiwirtschaft in der ökologischen Station Waldviertel. Hinter dem Mikrofon, wie schon die letzten zwei Folgen, Ursula Strauß. Herzlich willkommen, lieber Christian. Schön, dass du da bist.
Hallo, ich freue mich auch.
Christian, es stellt sich die Frage für mich, bist du ein begeisterter Fischer?
Ich habe zwar seit vielen, vielen Jahren die niederösterreichische Fischerkarte, aber leider viel zu wenig Zeit, wirklich fischen zu gehen. Und daher bin ich eigentlich froh, dass ich einen Job habe, wo ich am Wasser und mit den Teichen arbeiten kann.
Du kümmerst dich um die Sauberkeit von Teichen. Und man kennt es ja im Volksmund, ist es so, dass Seen oder Teiche sehr schnell kippen. Ist das auch was, was in deinen Aufgabenbereich fällt, das zu beobachten, zu überprüfen?
Naja, kippen, das, wenn man sagt, der Teich kippt, wird man sich vorstellen, da läuft das Wasser raus. Was die Leute in der Regel meinen ist, dass er vielleicht im Sommer sehr grün wird, dass eine Bläugenblüte auftaucht. Ja, um das kümmern wir uns auch bei uns an der ökologischen Station. Grundsätzlich muss man unterscheiden zwischen See und Teich. Also okay. Teiche sind ja künstliche Gewässer, die wurden von Menschen angelegt.
Immer. Also, es gibt keinen natürlichen Teich?
Nein, keinen.
Schau, was man da alles lernt. Interessant. Immer von Menschen angelegt.
Genau,
okay?
Ja. Und zwar schon sehr früh. Man weiß, dass 13. Jahrhundert, vielleicht sogar 12. Jahrhundert, die Menschen im Waldviertel begonnen haben, Teiche anzulegen, zur Nutzung der Wasserkraft, Mühlen zum Beispiel, aber auch zur Fischzucht. Und wenn man jetzt nur die Teiche hernimmt, die im Waldviertel für die Fischzucht oder für die Angelfischerei verwendet werden, dann sind es mehr als 2400 Teiche.
Wahnsinn.
Alle wurden von Menschen angelegt.
Ja, Wahnsinn. Unglaublich. Wusste ich nicht und finde ich faszinierend. Gut, ja, die Waldviertler haben es einfach drauf, was soll man sagen. Die Waldviertler Teiche werden hauptsächlich von Karpfen beheimatet. Also es ist eigentlich hauptsächlich Karpfenzucht, ne?
Ja, es ist der Hauptfisch ist der Karpfen. Es gibt schon auch Nebenfische, wie zum Beispiel Zander oder auch die Schleie. Aber der Brotfisch sozusagen der Karpfenteichwirtschaft ist der Karpfen.
Aber ein Karpfenteich, entschuldige, ich stelle ganz blöde Fragen, weil ich habe keine Fischereikarte, ja, und kenne mich überhaupt nicht aus, esse sehr gerne Fisch, aber wenn ein Karpfen in einem Teich wohnt, können dann auch Schleie und Zander drinnen wohnen oder ist es ausschließlich ein von Karpfen bewohnter Teich?
Nein, es kommt sehr selten vor, dass nur der Karpfen im Teich herumschwimmt. Man spricht davon auch von Polykultur. Also in der Regel ist es so, dass die Teiche mit mehreren Fischarten besetzt werden.
Ja.
Es sind auch eine sehr, sehr große Anzahl der Teiche wird auch nach biologischen Kriterien bewirtschaftet. Dann sind sogar mehrere Fischarten vorgeschrieben.
Weil das gut ist fürs Ökosystem des Teiches.
Naja, wenn man sich halt denkt, mehr Fische ist mehr Biodiversität. Wobei man schon ehrlich sein muss, die Biodiversität in einem Fischteich ist nicht auf Ebene der Fische. Das, ja, ist auf Ebene des Planktons, ja, oder auch der anderen Lebewesen, die von den Teichen massiv profitieren natürlich.
Ja, und das ist ja auch etwas, was ihr unter Beobachtung haltet, ne? Also Wassersauberkeit, wie viel Biodiversität findet sich auf Planktonebene quasi, mikrobiologischer Ebene in dem Wasser?
Also für die Arbeit bei uns im Bundesamt ist das zwar ein schönes Goodie, das zu wissen, aber wir haben jetzt nicht die Kapazität, das auch selbst zu machen. Mhm. Wir arbeiten da zusammen zum Beispiel mit dem Wassercluster Lund, mit der Donau-Uni oder auch mit der Universität Wien zusammen, wo es jetzt einige Arbeiten gibt, die sich diese Biodiversität auf dieser Ebene angeschaut haben. Unsere Aufgabe ist eher, das Ökosystem Teich im Blick zu haben. Also wir sind eigentlich eine Servicestelle für die Teichwirte und Teichwirtinnen.
Okay. Ja.
Wir beraten, wir bieten Wasseruntersuchungen an und wir versuchen sozusagen auch in der Aus- und Weiterbildung. Wir unterrichten auch für die Ausbildung der Fischereifacharbeiterinnen und Fischereifacharbeiter und auch Fischereimeister. Es gibt auch Fischereimeisterinnen mittlerweile einige.
Sehr gut.
Dieses Wissen an den Mann und an die Frau zu bringen.
Mhm.
Die Teiche selbst sind ja in erster Linie eine landwirtschaftliche Betriebsform, das ist eine Tierproduktion. Ja.
Und gehören dann auch dem Betreiber?
Natürlich,
oder?
Ja. Das ja, ist okay. Die Teiche sind im Privatbesitz.
Okay.
Die Fische in dem Teich gehören dem Fischer, nicht so wie in einem Fließgewässer.
Ja.
Und diese Teiche, was die Teiche so besonders macht, man könnte sagen, okay, gut, ja, du hast Fische züchten, nicht? Aber das ist ja nicht, die Teiche haben einen Mehrwert. Man kann das Ökosystemdienstleistung nennen. Sie sind wertvolle Gewässerökosysteme. Sie sind sehr stark strukturierte Lebensräume mit Schilfgürteln, mit Wasserpflanzen. Diese ganzen Grenzbereiche zwischen Wasser
und Land, ne?
Und Land, das nennt man Ökoton, sind sehr, sehr reich an der Biodiversität. Und das Natura 2000 Schutzgebiet im Waldviertel, die Waldviertler Teich, Heide- und Moorlandschaft, ja, hat ja auch die Teiche im Namen. Das heißt, es ist ein Schutzgut. Wir haben sehr viele Wasservögel, wir haben den Fischotter natürlich.
Ja.
Nicht unbedingt immer zur Freude der Teichwirtschaft, muss man auch sagen. Ja.
Ich nehme an, auch eine Vielfalt an Vögeln, die sich dort wohlfühlen.
Ja, also ich meine, ich kann jetzt mit dem Seeadler anfangen und mit den anderen Wasservögeln aufhören, aber natürlich auch Insekten, auch Pflanzen, die sonst nirgends mehr vorkommen. Man muss sich das so vorstellen, die Kulturlandschaft ist eine Kulturlandschaft. Ja?
Ja.
Und die Kulturlandschaft in Österreich hat über die Jahrhunderte sehr, sehr viele Feuchtlebensräume verloren.
Durch?
Ja. Durch Bewirtschaftung.
Durch Bewirtschaftung? Bewirtschaftung? Darf man nicht so sagen?
Das kommentiere ich jetzt nicht, weil die Kollegin im Institut für Kulturtechnik kennen sie da besser aus. Aber natürlich aufgrund des zunehmenden Ackerbaus, Drainagierungen, größere Maschinen, sind sehr viele Feuchtlebensräume verloren gegangen. Die Teiche kompensieren es bis zu einem gewissen Grad. Ja. Und das ist ein Wert, der sehr, sehr hoch ist. Also das darf man nicht unterschätzen. Der Wert der Teiche für den Naturschutz kann man gar nicht monetär beziffern.
Absolut, das glaube ich auch, glaube ich sofort. Weil es geht ja darum, dass wir Wasser ist ja, wie wir gelernt haben, die wichtigste Ressource auf diesem Planeten. Und je mehr Wasserräume wir haben, desto besser wird es rundherum allen Lebewesen gehen. Sag, und können Teiche austrocknen? Also kann man was falsch machen, grob?
Potenziell natürlich. Es ist so, dass die Teiche ja grundsätzlich einmal im Jahr oder auch alle 2 Jahre entleert werden zur Karpfenernte.
Ja, ja.
Du musst die Fische irgendwie rausbekommen.
Alle 2 Jahre?
Nein, es ist unterschiedlich. Also in der Regel ist das Waldviertel so, dass man das jährlich macht, aber es gibt auch durchaus Teiche, die nur alle 2 Jahre abgefischt werden. Aber ich muss ernten, um die Fische ernten zu können.
So wie beim Apfelbaum. Man erntet die Äpfel und erntet man die Karpfen.
Genau. Und das nennt man Abfischen, das ist im Herbst, das ist ein großes Trara.
Karpfenernte.
Genau, ja. Es gibt auch das Abfischfest, es gibt ein Abfischfest mittlerweile, es gibt einige Abfischfeste im Waldviertel, wo man sich das anschauen kann und auch dabei sein kann.
Bei dieser Ernte, das heißt, da ist man live dabei, wenn dieser Teich ausgelassen wird.
Genau.
Und die Karpfen, das muss ja ein furchtbares Spektakel sein, wie die...
Genau, ja. Also natürlich, es ist also aus Sicht des Karpfens ist die Sache schon ein bisschen stressig. Ersticken tun sie nicht, weil es ja nicht im Interesse des Bewirtschafters ist. Der möchte ja lebende Fische, die er dann in die Heldanlage und in den Verkauf bekommt.
Ach so,
also
okay.
Der ist ja nicht daran interessiert, dass seine Tiere Schaden leiden.
Nein, okay,
darum
sehr
findet
gut.
Ja auch die Abfischung im Herbst statt. Und da haben wir zum Beispiel schon ein bisschen einen Konnex zum Klimawandel, weil... Ich möchte abfischen bei möglichst kühlen Wassertemperaturen.
Weil das für den Fisch stressfreier ist.
Genau, das ist für den Fisch stressfreier.
Ich bin sehr froh, dass ihr gut auf die Fische aufpasst, möchte ich an dieser Stelle sagen.
Dankeschön, ich gebe es weiter. Ich bin ja nicht alleine, sondern wir sind ein Team aus einer Biologin und 2 Fischereimeistern, die mich da unterstützen. Und wenn man sich jetzt anschaut, uns gibt es ja schon zwar erst seit 2003 im Bundesamt, aber seit 50 Jahren Forschung für die Teiche im Waldviertel. Und wir haben Daten, die mehr als 30 Jahre zurückgehen. Und da sieht man sehr schön, dass die Teiche sich im Frühjahr schneller erwärmen und im Herbst später auskühlen.
Mhm.
Das heißt, wir haben teilweise höhere Abfischtemperaturen, die dann nicht unbedingt optimal sind. Jetzt könnte man sagen, na gut, dann verlegen wir halt die Abfischung nach hinten.
Ja, geht aber nicht, ne?
Das geht eben nur bis zu einem gewissen Grad, weil erstens möchten die Leute ja den Karpfen zu Weihnachten essen, nicht im Jänner.
Ja. Hm?
Und zweitens ist es so, dass sobald die Teiche entleert sind, die Fische draußen, muss der Teich sofort wieder, man nennt das zugestellt werden, damit er im Frühjahr wieder voll ist für den nächsten Fischbesatz.
Und zugestellt heißt wieder Wasser rein?
Genau.
Ja.
Es gibt wie in der Jägersprache eigene Fischersprache, also man nennt Teich zustellen und dann Teich mit Wasser befüllen, heißt dann Teich bespannen.
Wenn die Wasseroberfläche ganz gerade ist, ist es wie bespannt.
Genau, ja. Also vielleicht kommt es ja daher. Und je später ich den Teich zustelle, umso höher ist das Risiko, dass er nicht voll wird. Und da kommt der zweite Aspekt des Klimawandels zum Tragen, nicht die Temperatur, sondern auch eine Veränderung im Niederschlagsregime. Mhm. Die Teichwirtschaft hat früher von den Niederschlägen im Winter gelebt, von der Schneeschmelze, dass die Teiche wieder voll wurden. Mhm. Es kommt da zu einer Verschiebung, dass teilweise die Niederschläge nicht zu der Zeit kommen, wo wir sie brauchen. Mhm. Und wenn dann natürlich der Teich nicht mehr voll ist, heißt das, ich kann auch nicht mehr den vollen Fischbesatz fangen. Mhm. Und wir haben das einmal bei einem 15 Hektar Teich ausgerechnet, wann der 10 cm Wasser verliert, das geht in die Millionen Liter. Ne?
Wahnsinn,
die dann im Sommer verdunsten, ne?
das geht dann
runter. Ne? Also vor diesen Schwierigkeiten steht die Teichwirtschaft eigentlich, dass sie sich anpassen wird müssen an diese Herausforderungen, die die Zukunft bringen wird. Und das ist eben auch eine unserer Aufgaben, dass wir Lösungen diese Veränderungen erforschen und in Kooperation mit den Teichwirten und Teichwirtinnen dann auch Anpassungsstrategien
Lösungen
überlegen.
Ne? Habt ihr da schon Anpassungsstrategien? Weil es wird nicht kälter werden.
Ja, natürlich. Also das, was wir momentan ganz intensiv betreiben, ist einfach eine Sensibilisierung, dass man ein Monitoring machen muss. Mhm. Vor 20 Jahren haben zwar die Teichwirte auch schon gemessen, wie ist die Wasserqualität, Temperatur zum Beispiel und Sauerstoff, aber das wird immer wichtiger. Das heißt, man muss wirklich ein regelmäßiges, es ist so, wie wenn man in den Stall geht und schaut, ob es die Tiere gut geht, muss man das auch bei einem Teich machen.
Ja.
Und schaut, okay, passt der Sauerstoff nicht. Wenn der Sauerstoff heruntergeht, dann gibt es Anzeichen, die quasi, dass da ein Problem herantreut und dann muss man sich darauf vorbereiten, indem man zum Beispiel belüftet oder.
Wie lüftet man einen Teich?
Man
kann ja nicht einfach das Fenster aufmachen.
Nein, man könnte zum Beispiel, es gibt extra Belüfter, die hängt man rein, braucht man einen Strom dazu und die wälzen das Wasser um,
okay.
um einfach Luftsauerstoff hineinzubringen.
So,
das sind Maßnahmen, die im Waldviertel früher nie Routine waren. Nicht?
Mhm. Und nicht notwendig waren, weil sie selbstverständlich gekommen sind.
Genau,
gibt es da eigentlich ein Problem mit Badegästen?
Naja,
Also Wasser verleitet dann ja immer dazu, hineinzuspringen. Ne?
Die Waldviertler Teiche bilden eine reich strukturierte und sehr malerische, für das Auge gefällige Kulturlandschaft.
Ja.
Ne? Und natürlich zieht es die Gäste an und es verleitet dazu, auch baden zu gehen, ich meine, gerne an den Teichboden. Ne?
Ja, ja.
Man muss aber sich schon im Klaren sein, dass das eben eine landwirtschaftliche Betriebsfläche ist. Also
das
ist nicht zu vergleichen, wasserqualitätsmäßig mit unseren Voralpenseen oder mit einem Hallenbad.
Okay, ja? das heißt, es ist verschlammter.
Es ist erstens drüber, also es ist kein glasklares Wasser. Die Fische haben eine Wühltätigkeit im Boden, auch durch das Plankton im Wasser wird es trüb. Und Teiche sind sehr nährstoffreiche Ökosysteme.
Ja.
Ja. Die Nährstoffe spielen eine wichtige Rolle in dem System, aber führen auch dazu, dass es mit steigenden Wassertemperaturen auch zu diesen Algenblüten kommen kann. Ja. Das schaut natürlich nicht schön aus und ist das, wenn die Leute bei uns anrufen, die Teiche kippen.
Aha, okay.
Aber das ist etwas, was an und für sich jetzt nicht gewünscht ist, aber sich auch nicht immer vermeiden lässt.
Ja.
Das heißt, wenn man an so einen Teich baden geht, und das Baden wird in der Regel nur geduldet,
okay.
weil es ist kein Badegewässer.
Mhm.
Badegewässer, da würden gewisse Auflagen gelten, das könnte der Teich nie erfüllen. Ne?
Ja, ja.
Das ist auch nicht seine Aufgabe.
Ja. Und auch nicht die Aufgabe des Teichbesitzers.
Genau, nein, weil der will in erster Linie Fisch züchten. Nicht?
Ja.
Und da muss man halt ein bisschen Verständnis für beide Seiten haben. Man geht gern Boden, genießt die Natur und auf der anderen Seite muss man sich klar sein, okay, das ist eigentlich eine landwirtschaftliche Betriebsform.
Eine Wirtschaftsfläche auch.
Genau,
ne?
Eigentlich schon, ja.
Ja.
Die halt sehr viel Ökosystemdienstleistungen hat, keine Frage. Nicht? Der Herrenteich in Litschau,
ja,
alle sagen Herrensee.
Ja, Herrensee ist ein Teich, gell?
Ja.
Das mit riesigen Wäldern.
Irgendwer hat sich das einmal überlegt, für den Tourismus können wir nicht Teich sagen, müssen wir See nennen, nicht wozu. Man braucht sich für einen Teich nicht schauen, das ist eine super Sache.
Super Sache.
Ja, aber
ich bin ja in Litschau schon des Öfteren aufgetreten, beim Schrammelklang-Festival und bin natürlich auch in den Herrensee hineingesprungen.
Genau, das ist ein klassischer Durchflussteich.
Was ist ein Durchflussteich?
Durchflussteiche sind Teiche, die ein und für sich ein Fließgewässer stoppen.
Darf ich sagen, was ich glaube, dass es ist?
Ja.
Das ist ein Teich, der durch einen Durchfluss unter einem Wall oder unter einer Böschung mit einem anderen Teich verbunden ist und wieder mit einem anderen Teich verbunden ist und da fließt das Wasser durch.
Das ist eine klassische Teichkette, kann natürlich ein Durchfluss sein, ja, das stimmt schon.
Aha, dann.
Aber Durchflussteiche oder Teiche im Hauptschluss bezeichnet man Teiche, die ein Fließgewässer aufstauen.
Ja? Okay.
Es gibt zwei Arten von Teiche, nicht? Also grob. Viele Waldviertler-Teiche sind Himmelsteiche, das heißt, die leben nur von dem Niederschlag, der in der Umgebung fällt und sonst nichts. Und da sind wir jetzt bei einem Aspekt. Die Teiche haben natürlich einen naturschutzfachlichen Benefit, aber Grotteich im Hauptschluss wirken sich negativ auf das Fließgewässer aus. Die Wasserrahmenrichtlinie sagt eigentlich, hey, es müsste eure Fließgewässer wieder in guten Zustand bringen.
Aha.
Ein Teich steht eigentlich diesem Umweltziel entgegen.
Aha.
Das heißt, Teiche sind nicht nur immer positiv, sondern es hat alles zwei Seiten. Nicht? Es ist kein Schwarz-Weiß.
Der Herrnteich, muss ich mich jetzt umgewöhnen, der Herrnteich ist eigentlich kein guter Teich, wenn man das jetzt so runterbricht.
Na, oh ja, natürlich ist er ein guter Teich. Weil,
so wunderschön ist er. Ich
ja,
liebe
weil,
den.
Weil,
aber wenn er das Fließgewässer schädigt?
Ja, das ist ein Dilemma. Ne?
Ja. Wie so vieles in diesem
nehmen
Leben.
Wir zum Beispiel, nehmen wir zum Beispiel eine andere Teichkette am Schwarzerbach. Ja?
Ja.
Diese Teichkette, das sind die drei größten Teiche des Waldviertels, stauen den Schwarzerbach auf. Was natürlich eigentlich im Sinne des Fließgewässers schlecht ist, weil ich möchte Durchgängigkeit haben.
Ja.
Auf der anderen Seite ist genau dieses Gebiet ein Natura 2000 Schutzgebiet wegen der Schutzgüter in den Teichen, den Wasservögeln
ja.
und dem Fischotter.
Aha.
Nur ohne die Teiche gäbe es die Wasservögel nicht und den Fischotter auch nicht.
Das heißt, es ist, ja,
Menge,
okay,
nicht?
Alles klar.
Das heißt, man muss abwägen, was möchte ich. Nicht? Und teilweise sind die Teiche ja Jahrhunderte alt. Wir haben im Jahre 21 einen Teich bei Schrems, wurde der Damm saniert, da haben wir das alte Ablaufrohr ausgegraben. Das war aus einer Tanne gefertigt und die
okay.
Tanne wurde im Jahre 1613 gefällt.
Wahnsinn.
Das heißt, das Rohr war über 400 Jahre lang tiptop in Betrieb.
Wahnsinn.
Also, das ist ja wirklich, darum sage ich, die Teiche sind ein Teil der Kulturlandschaft und auch diese Teiche im Hauptschluss will keiner mehr wegbaggern. Nicht?
Und tut man
das
da jetzt wieder Tanne rein?
Nein, da macht man Plastikrohr rein, aber das hält keine 400 Jahre.
Wieso tut man dann nicht wieder Tanne rein?
Wenn sie jetzt dann mit einem Sachverständigen sprechen, der wird wahrscheinlich sagen, na Himmels Willen, Stand der Technik ist kein Holzrohr mehr. Nicht? Also in der Regel wird heutzutage, werden Ablaufrohre meines Wissens nach eben aus diesen Lokalrohren gemacht
oder
aus Beton. Nicht?
Okay.
Ich wüsste auch gar nicht, ob es heute noch Zimmerer gibt, die das können.
Ich wollte gerade sagen, die Technik wird es vielleicht
weil
nicht
man
mehr.
Man muss sich das vorstellen, das ist ja nicht die Tanne, da man durchbohrt, sondern die Tanne ist auseinandergeschnitten worden. Dann haben sie mit Hacken wahrscheinlich eine Rinne gebastelt, dann haben sie die eine Rinne reingelegt, dann haben sie ein Moos auf die obere Kanten gelegt, die zweite Rinne draufgelegt, das Ganze zugeschüttet und durch den Druck ist das dicht.
Ist das dicht, aber das klingt dicht. Fantastisch eigentlich.
Und das liegt da hunderte Jahre drin und funktioniert perfekt.
Funktioniert perfekt und ist ja doch ökologisch betrachtet eigentlich ein besserer Bewohner als Plastik.
Naja.
Sondert Plastikrohr dann im Teich Mikroplastik ab?
Das ist eine gute Frage, die ich nicht beantworten kann.
Ja, das wäre aber interessant, weil eigentlich würde ich lieber das Tannenrohr drinnen haben.
Mikroplastik, obwohl das Ablaufrohr ist ja im Prinzip die letzte Station, nicht?
Ja, okay.
Da geht es dann schon raus.
Da geht es dann raus,
ja, da
okay.
geht es dann raus, nicht? Ja. Aber natürlich, also wir wissen, dass vermutlich bis in die 50er Jahre diese Holzrohre in Verwendung waren. Also wir
ich finde das toll.
Am Teich haben wir das auf die 50er Jahre datiert, das Holzrohr. Aber dann irgendwann einmal hat man andere Materialien verwendet.
Ja, klingt für mich das Tannenrohr viel logischer, aber gut. Was ist dir wichtig im Zusammenhang mit Teich oder mit Naturraum rund um den Teich? Gibt es etwas, was Menschen wissen sollten, wie sie sich besser verhalten können, wie sie etwas dazu beitragen können, dass das Wasser gesünder ist? Dadurch die Fische gesünder und wahrscheinlich dadurch auch schmackhafter?
Ich glaube, das Beste ist, ein bisschen, die ganze Sache ein bisschen mehr entspannter sehen. Nicht? Also es ist einfach, diese Konfliktfelder, die sich da auftun, sind aus meiner Sicht ja einfach mühsam. Nicht? Auf der einen Seite, ich habe es ja schon erwähnt, wir haben die berechtigten Anliegen des Naturschutzes, weil es einfach wertvolle Ökosysteme sind. Auf der anderen Seite haben wir die berechtigten Anliegen des Bewirtschafters, der einen Teil seines Einkommens daraus bezieht. Nicht?
Mhm.
Und wir müssen sie in der Mitte treffen. Nicht? Der Fischotter zum Beispiel, die Tatsache, dass die Fischotterpopulation im Waldviertel so gut gedeiht, ist, weil es eben die Teiche gibt. Gäbe es die nicht, denen die paar Bacheln nicht die Population an Fischotter tragen.
Ja.
Das ist schön. Ja.
Ja.
Auf der anderen Seite, wenn ich Verluste habe, die sehr groß sein können und das ist mein Einkommen verliere, dann versteht man natürlich auf der anderen Seite auch wegen den Verdruss. Nicht? Das heißt, man muss ein bisschen entspannt an die Sache rangehen. Oder wenn ich ein Tourist bin und dort an den Teichboden gehe und dann ist da eine grüne Suppe, ja, dann habe ich das zum Akzeptieren. Nicht? Weil es ist eben kein Badegewässer, wo einer dafür sorgt, dass das Glas klar ist und ich dort am Ufer Mais schlecken kann.
Nicht? Ja.
Ich lege mich hin und genieße die Gegend und denke mir, ah, super, da drin wächst das heran, was ich dann zu Weihnachten der Familie kredenzen kann.
Ja.
Und in einer Qualität, die sich sehen lassen kann.
Ja.
Es hat immer diese Märchen vom fetten Waldviertler Karpfen, das stimmt schon lange nicht mehr. Wir machen ein Fettmonitoring, wir haben in den letzten Jahren über 900 Karpfen untersucht. Der durchschnittliche Fettgehalt eines Waldviertler Karpfens liegt so um die 5,5% im Filet.
Okay, das ist ja...
Da ist jeder Lachs fetter.
Ja. Also, wieso hat man das früher, war er früher fetter, der Waldviertler Karpfen? Oder ist das ein Meer?
Ich glaube, dass es schon immer bis zu gewissen Grad ein Mythos war. Es hängt schon sehr stark mit der Bewirtschaftung zusammen. Die Karpfendeichwirtschaft in Österreich generell, nicht nur im Waldviertel, wird sehr extensiv betrieben. Das heißt, die Fische haben zwei Nahrungsressourcen. Nicht? Die eine ist das, was sie im Teich finden. Ja? Das heißt, die fressen das Zooplankton und die Lebewesen am Boden. Das ist das Protein, was sie kriegen. Und das zweite ist das, was vom Teichwirt bekommen. Die Teichwirte füttern zum Beispiel Getreide zu.
Okay.
Und dieser ausgewogene Mix bringt dann in der Regel die Fleischqualität, die man haben möchte und die man zusammenbringt.
Okay. Und früher haben die Teichwirte vielleicht einfach nicht so genau gewusst, wie viel sie einer füttern dürfen.
Naja, es kann schon sein. Also man weiß das aus Fütterungsversuchen, ist, wenn Karpfen zum Beispiel ausschließlich das fressen, was sie im Teich kriegen und sonst nichts anderes bekommen, dann sind sie noch magerer.
Mhm.
Ja.
Mhm.
Aber das Fett ist bis zu einem gewissen Grad ein Geschmacksträger. Bei Verkostungstests schneiden die ganz mageren Fische auch nicht gut ab. Während die Karpfen auf der anderen Seite einseitig ernährt, das heißt, sie haben im Teich nichts, ja, weil ich vielleicht zu hohen Besatz habe, und sie fressen nur Getreide, dann werden sie fetter.
Wie stellt man denn fest, ob man zu hohen Besatz hat? Werden die gezählt oder hat man da einen Überblick über wie
genau,
viele?
Genau, ja, also der Teichwirt weiß auf das Stück genau,
das
was er besetzt.
Wie geht das?
Naja, die werden, man übrigens jetzt noch handverlesen, aber der weiß zum Beispiel, okay, in meinem Teich schwimmen 400 Stück Karpfen pro Hektar.
Wahnsinn, finde ich faszinierend.
Ja, es ist ein Tierbestand, es gibt da Aufzeichnungspflichten. Der Landwirt muss ja auch wissen, wenn er rausgeht auf die Weide, okay, ich habe dort 5 Kühe hingestellt, eigentlich sollten nur 5
sein. Aber die sind ja leichter zu sehen, die Kühe, die auf der Weide stehen, als die Karpfen, die im trüben Waldviertel-Teich am Boden grundeln.
Das stimmt. Das ist eine Besonderheit, die es von vielen anderen landwirtschaftlichen Tierproduktionen unterscheidet, dass der Bauer eben vor der Weide steht und sieht, okay, alle Kühe sind da.
Ja, es geht relativ schnell.
Ein großes Anu.
Ja, genau.
Der Teichwirt steht vor dem Teich und denkt sich, schöne Wasserfläche. Ja.
Also, schön gespannt.
Also da ist schon sehr viel Know-how drin, ja, sehr viel Fingerspitzengefühl und das ja auch nicht von ungefähr kommt. Nicht? Also,
ja.
Also Teichwirtschaft ist schon Kunst.
Ja, es klingt
also, ich
wirklich.
Also große Hochachtung, wenn wir haben das lange Jahre wissenschaftlich erforscht, wie man eigentlich den perfekten Karpfen macht. Nicht?
Würdest du das unseren Zuhörerinnen und Zuhörern bitte auch noch kurz mit auf den Weg geben, wie macht man den perfekten Karpfen? Muss er wirklich so lange auswässern?
Naja, das Auswässern ist, das ist eine Geschichte, die ja nicht karpfenspezifisch ist. Das Auswässern hat zwei Funktionen. Das erste Mal, dass das Tier quasi seinen Darm entleert.
Ja.
Und das Zweite, dass man eventuelle Fehlgeschmäcker im Fleisch rausbekommt. Diese Fehlgeschmäcker sind nicht karpfenspezifisch, die kommen auch in anderen Formen der Aquakultur vor. Und die kommen eben, weil im Teich, auch gerade wenn Blauäugenblüten zum Beispiel auftreten, sind da Geschmacksstoffe drin, wie das Geosmin zum Beispiel, das sich im Fett des Fisches anlagert.
Okay.
Ja. Das heißt, keine Blauäugenblüte zu haben, ist einmal super.
Ist besser.
Ja. Man hat es halt nicht immer unter Kontrolle, nicht? Weil der Teichwirt hat ja eigentlich, außer dass er weiß, wie viele Fische drin sind und wie viel Futter er reinwirft, ja keine Kontrollmöglichkeiten im Teich. Ich kann viel belüften, weil ich keinen Sauerstoff habe. Aber sonst, was soll ich machen? Ja. Der ist in der Landschaft eingebettet. Ja. Und um eine gute Fleischqualität zu erhalten, ist es eben, also zu bekommen, ist es wichtig, ein ausgewogenes Verhältnis zu haben zwischen dieser Naturnahrung, die ganz essentiell ist, und der Getreidezufütterung. Diese beiden Sachen, das muss man einfach abwägen.
Das heißt, du hast vorher gemeint, ihr wisst jetzt, wie ihr den perfekten Karpfen macht. Du hast nicht davon gesprochen, ob man mit Knoblauch oder mit Salz garniert.
Nein, es gibt so viele Rezepte, es gibt ein ganzes Karpfenrezept.
Sondern du hast davon gesprochen, wie man ihn
von der Produktion
wie man ihn so füttert, dass er dann, wie auch immer, gewürzt und zubereitet, perfekt am Teller ist.
Und die Ingredienzien sind einfach, dass man die Besatzdichte an den Teich angemessen wählt und auch die Zufütterung angemessen wählt und halt wirklich ständig das Monitoring auch des Sauerstoffgehaltes.
Ja.
Im Waldviertel funktioniert es bei den großen Betrieben und auch bei den kleineren eigentlich seit Jahren tadellos. Probleme treten immer wieder mal auf. Der Klimawandel macht die Sache halt in Zukunft schwieriger. Ja,
ja. Ja.
Aber
ihr werdet euch diesen Herausforderungen stellen, weil ihr mit Leib und Seele das Wohl des Karpfen und der Waldviertler Teiche euch, wie sagt man da, verschrieben habt, so sagt man, genau.
Ja, das ist unser Job. Ne?
Ja, finde ich großartig. Vielen Dank für euren Einsatz und für eure Expertise. Und ich sage danke für das interessante Gespräch. Ich werde Karpfen jetzt mit anderen Augen essen und möchte Sie daran erinnern, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, dass Sie unseren Eco Plus Podcast One Water natürlich sofort auf Spotify oder auf Apple Music abonnieren können. Oder Sie folgen dem Thema Wasser auf unserer Website ecoplus.at. Vielen Dank fürs Zuhören und lieber Christian, auch dir danke fürs Kommen und für deine Zeit.
Danke für die Einladung.